Eine sehr tragische Verwechslung ereignete sich im Juli 1994 in Südfrankreich. In einer Klinik in Cannes brachte eine Frau eine Tochter zur Welt. Und sie freuten sich über das Baby. Doch wegen einer Gelbsucht kam das Baby in einen Brutkasten. Und ein weiteres Mädchen wurde ebenfalls mit Gelbsucht behandelt in dieser Klinik. Und eine Krankenpflegerin vertauschte dann die beiden Babys aus Versehen. Und als die Babys den vermeintlichen Eltern zurückgebracht wurden, da äußerten sofort beide Zweifel, ob das denn wirklich das richtige Baby ist, denn die Haarlänge war unterschiedlich. Doch die Mütter, sie wurden mit dem Hinweis beruhigt, das läge bloß an den Wärmelampen im Brutkasten, das sind ganz gewiss ihre richtigen Kinder. 10 Jahre später. 10 Jahre später zweifelte zunächst einer der Väter an der wirklichen Richtigkeit, denn die Tochter sah so ganz unähnlich aus. Es fehlte völlig an Ähnlichkeit zu ihm und zu der Familie, und er machte einen Vaterschaftstest. Und das Ergebnis war, dass weder er der Vater ist, noch die Frau die Mutter. Die Familie mit ihrer eigentlichen leiblichen Tochter lebte ganz in der Nähe. Und nachdem alles aufkam, begegneten sie einander. Zum ersten Mal, nach 10 Jahren, sahen beide Familien ihre leibliche Tochter wieder. Aber ihnen wurde klar, für einen Rücktausch ist es zu spät. Es ist zu spät. Dieser tragische Tausch ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und nun fordern die Familien von der Klinik Schadensersatz in Millionenhöhe. Die Krankenschwester, sie hat die Babys leichtfertig, gedankenlos vertauscht. Und damit das Leben von 2 Familien ganz tragisch beeinflusst. Doch die Bibel, sie beschreibt uns einen noch viel tragischeren Tausch, eine noch viel tragischere Vertauschung, ja, einen böswilligen Tausch. Adam und Eva, die ersten Menschen, sie tauschten die Freude an Gott und an seinen Gaben, sie tauschten es mit dem Wunsch, selbst Gott zu sein. Sie vertauschten das gerechte Gebot Gottes mit ihrem Eigenwillen. Sie vertauschten die Herrlichkeit, die sie eigentlich vor Gott haben sollten, mit Schande, Sünde und Fluch. Eine tragische Vertauschung. Und von dieser tragischen Vertauschung sind nicht nur 2 Familien beeinflusst, sondern die gesamte Menschheit. Jeder Mensch auf dieser Erde. Doch wisst ihr was? Keiner von euch kann Adam und Eva auf Schadensersatz verklagen. Warum? Weil jeder Mensch seit Adam verdreht, vertauscht, verkehrt und verdirbt in der gleichen Weise wie sie. Das ist der Fluch der Sünde. Die Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes wird durch die Sünde niedergedrückt. Die Herrlichkeit Gottes wird vertauscht mit Menschenruhm und Menschenwille. Seit Adam und Eva gesündigt haben im Garten Eden, haben wir Menschen gewaltig an Ähnlichkeit verloren zu dem Vater, dem Schöpfer. die wir einst in dem Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen worden sind, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oh, wir haben kräftig an Ähnlichkeit verloren. Die Sünde hat den Menschen so entstellt, dass nur noch wenig von der Ebenbildlichkeit Gottes zu erkennen ist. In unserer Serie durch das Johannesevangelium befinden wir uns im 18. Kapitel. Jesus wird vom römischen Statthalter Pontius Pilatus verhört. Und dieser Prozess, er demonstriert ganz tragisch diese Vertauschung von Gerechtigkeit und Herrlichkeit, wie sie die Menschheit beschreibt seit Adam und Eva. Wie wir sie schon seit Anbeginn vorfinden. Erstens, Gerechtigkeit vertauscht mit Menschenwillen. Hier lesen wir am Ende von Johannes Kapitel 18, die Verse 38 bis 40. Pilatus spricht zu ihm, zu Jesus: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Unser Predigttext beginnt mit einer bemerkenswerten Erkenntnis. Pilatus erkennt, er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ja, er betont es. Ich finde absolut keine Schuld an ihm. Nichts. Und das gibt er ganz offen zu Protokoll. Eine wahre Behauptung. Jesus ist der einzige Mensch, den niemand auch nur eine Sünde, ein einziges Fehlverhalten nachweisen konnte. Jesus ist der Gerechte, der einzige Mensch, der völlig wahrhaftig, rechtschaffen und heilig lebte. Und Jesus bestätigt vor Pilatus: Ich bezeuge die Wahrheit. Wir sehen also zunächst, dass Pilatus etwas von dieser Wahrheit erkennt. Von der Wahrheit, Christus ist ohne Schuld. Matthäus berichtet uns sogar, dass er wusste, dass er erkannte, dass die Priester Jesus eigentlich nur aus Neid überliefert haben. Und Gott schenkte dem Pilatus sogar noch einen zusätzlichen Hinweis. Seine Frau schickt zu ihm. Genau in dieser Szene. Und sie sagt: Ich hatte schlimme Albträume. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? So wie hier, wie wir hier an Pilatus sehen, dass er ein Stück der Wahrheit erkannte, dass er fähig war, etwas zu erkennen von der Wahrheit. Das bestätigt auch die Bibel, dass der Mensch immer noch die Möglichkeit oder die Fähigkeit hat, etwas von der Wahrheit zu erkennen. Gott hat den Menschen die Wahrheit bezeugt, ist die Botschaft der Bibel. Er hat die Wahrheit nicht verborgen. Er hat die Wahrheit nicht versteckt. Sie ist allen Menschen offenbar. Wir sehen schon so vieles allein an der Schöpfung. Und dann ganz speziell und besonders in der Heiligen Schrift, wo wir schwarz auf weiß die Wahrheit Gottes an den Menschen finden. Und der Mensch, er kann das erkennen. Er kann es wahrnehmen. Doch wie geht der Mensch mit dieser Wahrheit um? Das ist die wichtige Frage. Pilatus schlägt einen Kompromiss vor. Wahrscheinlich hat er selbst diesen Brauch eingeführt, jährlich zum Passafest einen Gefangenen freizulassen, um die Gunst des Volkes zu gewinnen. Pilatus, er war bekannt für seine herzlose Grausamkeit. Und deswegen hasste ihn natürlich das jüdische Volk. Doch es scheint, dass er hier zu diesem hohen Festtag, er auch wieder ein bisschen an Vertrauen, ein bisschen an Gunst zurückgewinnen wollte bei dem Volk, um Unruhen zu verhindern. Anstatt der wahren Erkenntnis entsprechend Gerechtigkeit zu üben, anstatt das zu tun, was er auch als Richter, als Verantwortlicher hier eigentlich erkannt hat, spricht er Jesus nicht frei, sondern er stellt das Volk vor die Wahl. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Und als andere Option steht Barabbas. Wollt ihr den König der Gerechtigkeit, den wahrhaftigen König? Oder wollt ihr einen Banditenkönig? Oder wollt ihr einen Diebeskönig? Barabbas, der war ein Räuber, schreibt Johannes. Ein berüchtigter Gefangener, sagt Matthäus. Und Lukas erklärt, dass er wegen eines Aufruhrs und wegen Mord angeklagt war. Ein bekannter Verbrecher. Berühmt, berüchtigt. Vermutlich ein Anführer einer rebellischen, gewalttätigen Räuberbande. Sie raubten und mordeten sogar. Barabbas war eindeutig schuldig. Niemand zweifelte daran. Er war ein berüchtigter Räuber, er war ein Mörder. Dieser Kompromiss von Pilatus, er stellt Jesus nun auf eine Stufe mit Barabbas. Und Pilatus bietet an, nicht aus Gerechtigkeit, sondern aus Gnade, aus Wohlwollen, aus Gunst gegenüber dem Volk, einen der beiden freizugeben. Seht ihr, er vertauscht Gerechtigkeit mit Menschenwillen. Und das ist das Merkmal des sündigen Wesens. Ein tragischer Tausch. Menschenwillen mit Gerechtigkeit zu vertauschen. Paulus schreibt, dass das genau das Phänomen ist, was uns Sünder beschreibt und was den Zorn Gottes auf diese sündige Welt ruft. In Römer 1, Vers 18 und 19 heißt es, der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Warum? Weil sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederdrücken. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Seht ihr, sie hatten eine Erkenntnis der Wahrheit. Jeder Mensch hat eine Erkenntnis der Wahrheit. Aber anstatt die Wahrheit auszuüben und der Wahrheit zu folgen, wird sie durch Ungerechtigkeit niedergedrückt. Der Menschenwille wird über die Wahrheit gesetzt. Pilatus erkennt die Wahrheit, aber er drückt sie nieder. Nieder auf eine Stufe mit der Ungerechtigkeit. Jesus auf eine Stufe mit Barabbas. Und dann kommt es zur Entscheidung. Pilatus will nicht selbst die Verantwortung einer letzten Entscheidung tragen, darum fragt er das Volk, wen sie freigelassen haben wollen. Jesus oder Barabbas. Und wenn man so will, ist das hier eine gute repräsentative Umfrage. Wie sieht denn die Mehrheit aus? Ich glaube, irgendwie hoffte Pilatus wohl, dass durch seine offene Frage, wenn er mal die ganze Volksmenge da vor ihm befragt, dass schon irgendwie das Richtige bei rauskommt. Dass Jesus dadurch schon irgendwie freikommt, ohne dass Pilatus selber groß einwirken muss. Ohne dass er sich selber in eine schwierige Lage bringen muss. Ohne dass er Verantwortung übernehmen muss. Das Richtige wird am Ende schon irgendwie hervorkommen. Und wisst ihr, so denken viele Menschen. Sie vertrauen irgendwie auf einen guten Kern, auf einen letztlich guten Willen im Menschen. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Ärgernisse und Schwächen. Doch unser Text zeigt uns, nein, das ist nicht der Kern des Menschen. Hier sehen wir den Kern des Menschen. Die hohen Priester, sie haben es geschafft, die Volksmenge in kurzer Zeit zu überreden. Und alle schreien sie mit Inbrunst und sie alle schreien wieder und wieder. Nicht, dass sie in gewisser Weise eine Überzeugung haben und hier große Argumente vorbringen, eine Verteidigung für Barabbas oder eine Anklage gegen Jesus. Nein, sie schreien wieder und wieder, nicht diesen, sondern Barabbas wollen wir. Weg mit diesem Jesus, Barabbas wollen wir. In dieser Welt schreit die Stimme der Ungerechtigkeit viel lauter als die Zeugen der Wahrheit. Sie wollen lieber einen echten Mörder und einen Rebell als Jesus den Gerechten, dem sie nur zum Schein vorgeworfen haben, ein politischer Aufrührer zu sein. Sie wählen lieber die Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit. Sie ziehen die Lüge der Wahrheit vor. Und das ist die verkommene Natur des sündigen Menschen. Lukas schreibt über Pilatus in Lukas 23, Vers 24 und 25. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt wurde. Er gab aber den los, der einen Aufruhr und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Tragisch vertauscht. Gerechtigkeit mit Menschenwillen. Doch lass uns einmal bedenken, was sich hier hinter dieser tragischen Demonstration einer verkommenen Menschheit noch verbirgt. Der Mensch hat tragisch vertauscht. Doch gerade in diesem Moment, dort auf dem Gerichtsplatz in Jerusalem, da vollzieht Gott selbst einen glücklichen Tausch. Gott vertauscht, rechtfertigend. Er gibt seinen vollkommenen Sohn, Gott selbst Mensch geworden, er gibt den Gerechten hin in den Tod, lässt ihn verurteilt werden, um an die Stelle von Sündern, wie wir es sind, zu treten. Und für die Schuld von Sündern zu bezahlen. Pilatus hat die Wahrheit niedergedrückt durch Ungerechtigkeit. Genauso wie das ganze Volk. Wie jeder Mensch. Wie du und ich. Jesus hat die göttliche Gerechtigkeit mit seinem unschuldigen Opfer erfüllt und wieder aufgerichtet. Und dadurch hat er Freiheit und Frieden für Sünder erzeugt. Für bekannte, für berüchtigte Verbrecher wiederhergestellt. Die Bibel berichtet uns nichts weiter von jenem Barabbas. Aber stellen wir uns einmal vor, wie er soeben noch in der Todeszelle saß. Und an jenem Morgen dachte er, das ist der letzte Sonnenaufgang, den ich sehe. Das ist der letzte Tag, den ich erlebe. Meine Sünden haben mich eingeholt. Doch dann wird er plötzlich eilig von Soldaten aus seiner Todeszelle gerissen und auf einen öffentlichen Platz vor dem Gerichtssaal gestellt. Und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Doch er steht plötzlich neben Jesus, von dem er vielleicht schon gehört hat. Er steht neben Jesus, dem Gerechten, den Prediger der Wahrheit. Und auf einmal ist er frei. Alle Anklagen sind auf einmal fallen gelassen. Er ist frei. Die Ketten werden ihm abgenommen und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Keine weitere Gerichtsverhandlung mehr. Er darf frei ausgehen. Und nun stellt euch mal vor, er geht als freier Mann nun mit der Menge hinaus an den Ort, den sie Schädelstätte nennen. Und da stehen drei Kreuze. Und zwei der Männer kennt er vielleicht. Den am Kreuz links und den am Kreuz rechts. Matthäus nennt sie Räuber, genauso wie Johannes den Barabbas. Vielleicht waren es seine Gefährten. Vielleicht gehörten sie mit zu seiner Bande. Vielleicht war er ihr Anführer. Sie waren Räuber, so wie er, und verdienten den Tod. Doch da in der Mitte hängt Jesus. Und er gehörte niemals zu den berüchtigten Verbrechern. Er gehörte niemals zu der Diebesbande. Stellt euch vor, wenn der Barabbas dieses Kreuz gesehen hat, musste er nicht denken, dieses Kreuz in der Mitte, das galt doch eigentlich mir. Das war doch eigentlich mein Kreuz. Da gehöre ich doch hin. Doch dieser Jesus hat meinen Platz eingenommen. Weil er verurteilt wurde, kam ich frei. Hast du schon einmal so vor dem Kreuz Christi gestanden? Hast du schon einmal so in Gedanken vor dem Kreuz gestanden und erkannt, dieses Kreuz war eigentlich für mich bestimmt? Dieses Kreuz habe eigentlich ich verdient. Dann erkennst du den glücklichen Tausch Gottes. Freiwillig und rechtmäßig. Nach dem wahrhaftigen und heiligen Gesetz hat Gott doch einen Weg gefunden, gerecht zu sein und zu bleiben und doch Verbrecher zu rechtfertigen. Sünder, wie wir es sind, gerecht zu sprechen und unsere Schuld fortzunehmen, indem Jesus Christus freiwillig sein gerechtes Leben hingegeben hat für die Erwählten. Hast du diesen glücklichen Tausch verstanden? Bist du schon einmal so in Gedanken vor dem Kreuz Christi gestanden? Gott hat einen Weg gefunden, den tragischsten Tausch der Welt, der so unwiderruflich schien, zurückzutauschen, Gerechtigkeit wieder aufzurichten durch Christus den Gerechten. Und so sind wir frei von der Schuld der Sünde. Die Anklage wird fallen gelassen, weil jemand anderes an unsere Stelle getreten ist. Wir sind befreit, befreit nun, ein Leben zu führen nach der Ordnung Gottes. Befreit, jetzt Gefallen zu haben an der Gerechtigkeit Gottes. Wer so unter dem Kreuz stand, dass er erkannt hat, dieser Jesus, er starb für mich, der wird erneuert in seiner ganzen Einstellung, in seinem ganzen Sinn. Der strebt danach, Gott zu lieben von ganzem Herzen und auch seinen Nächsten wie sich selbst. Die Bibel, sie spricht von einem ganz neuen Wesen, einem ganz neuen Leben, das nach wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit strebt. Nur wer diesen glücklichen Tausch erlebt hat, der ist befreit von dem tragischen Tausch der Sünde. Der hat Gefallen an der Gerechtigkeit Gottes und nicht am sündigen Eigenwillen. Darum, gehe heute Morgen im Geiste erneut hin zum Kreuz und prüfe, siehst du dort dein Kreuz? Siehst du dort, was du verdient hättest? Siehst du Christus an deiner Stelle? Und noch einen zweiten Tausch sehen wir hier. Herrlichkeit vertauscht mit Schande. Wir lesen die ersten drei Verse aus Kapitel 19. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten, sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Unter der römischen Herrschaft ging es viel um Ehre und Schande. Ehre und Schande. Zur Strafe eines Verbrechers gehörte es oft, dass nicht nur körperliche Wunden geschlagen wurden, sondern auch die Seele verletzt werden sollte durch öffentliche Demütigung. Sie wollten den Straftätern ihre Würde nehmen, ihre Ehre rauben. Ein römischer Staatsbürger, er durfte nicht ohne ein richtiges Gerichtsverfahren ausgepeitscht werden öffentlich. Es galt unter der Würde eines römischen Staatsbürgers. Und ein römischer Staatsbürger durfte nie gekreuzigt werden, weil es eine Demütigung, eine Schande, eine Entehrung war. Eine öffentliche Auspeitschung, eine Geißelung war etwas, was in der damaligen Zeit etwas absolut Entwürdigendes war. Man sah mit Verachtung, mit Spott, mit Hohn auf solche Menschen. Und es gab drei verschiedene starke Formen der Geißelung bei den Römern, also unterschiedliche Formen ausgepeitscht zu werden. Wahrscheinlich erlitt Jesus die grausamste von allen, nämlich diejenige, die vor der Todesstrafe am Kreuz ganz häufig praktiziert wurde. Es ist nämlich so, dass die Kreuzigung selbst nur einen sehr, sehr langsamen Tod hervorruft. Und darum wurden die Männer, die gekreuzigt wurden, häufig vorher grausamst ausgepeitscht, mit Peitschen, an deren Enden Knochen und Blei und Dornen befestigt waren. sodass überall offene Wunden, blutige Striemen waren, sodass der Tod schneller herbeigeführt wurde am Kreuz. Historische Quellen berichten sogar, dass es häufig vorkam, dass Männer schon bei der Geißelung selbst starben. Doch die Evangelisten, sie scheinen nicht so sehr die Grausamkeit der Geißelung zu schildern, sondern die Schande, die damit verbunden war. Entblößt, niedergebeugt, festgebunden an einen Pfahl und öffentlich geschlagen. Das war das Sinnbild völliger Entehrung, völliger Demütigung, Entwürdigung. Und ich glaube, es ist so wichtig, das zu verstehen, weil das eine Konsequenz von Sünde ist. Die Sünde gegen den heiligen Gott bringt Schande mit sich. Hier in dieser Welt rühmen und brüsten sich manche Menschen noch mit ihren Verbrechen, wie Diebstahl und Mord. Die sind im Gefängnis und sind noch stolz auf ihre Verbrechen und messen sich vielleicht sogar mit anderen Verbrechern, wer nun der Mutigere oder der Listigere ist. Doch sogar unter Verbrechern gibt es Straftaten, die mit absoluter Schande behaftet sind, wie zum Beispiel Kindesmissbrauch. Das gilt als absolut schändlich. Da sehen selbst rohe und grausame und gewissenlose Gefangene, ja, das ist eine erbärmliche Schande. Und ich glaube, in Gottes Augen gibt es auch diese Sünden, die unterste Kategorie füllen. Erbärmlich und schändlich. Aber wir müssen verstehen, jede Sünde ist schändlich und entehrend. Jede Sünde bringt Schande vor dem heiligen Gott mit sich. Keine Sünde verdient Ehre, sondern Schmähung und Abwertung. Gott ist so heilig, dass er den Sünder eigentlich nicht einmal ansehen kann. So unter seiner Würde, so erbärmlich ist die Verdrehung durch die Sünde. Abstoßend und widerlich. Und Gott hätte alles Recht, sich einfach abzukehren und zu sagen, ich will mit euch nichts zu tun haben. Doch hier ist einer, hier in unserem Text ist einer, dem alle Ehre gebührt. Der König der Könige, der Herr aller Herren. Er hat kein einziges falsches Wort gesagt, keine einzige lieblose Tat, kein einziges Vergehen. Und er wird aufs Grausamste gedemütigt, entehrt und misshandelt. Der einzige Mensch, der wirklich die Herrlichkeit verdiente, der selbst in den Augen Gottes vollkommene Ehre, vollkommenen Lobpreis verdient, dem wird die größtmögliche Schande angetan von Menschen. Herrlichkeit wird vertauscht mit Schande. Das ist diese Entartung dieser Welt. Und das Ganze wird sogar noch gesteigert von den Soldaten. Jesus, der bereits öffentlich gedemütigt wurde von dem ganzen Volk, er wird nun ins Prätorium wieder hineingeführt und auf ganz gehässige Weise weiter gedemütigt und entehrt. Die Soldaten, sie basteln die Insignien eines Königs nach, um umso mehr Jesu Ruf zu verhöhnen. Sie basteln eine Krone aus Dornen. Und ihr wisst, Kaiser oder Könige, sie trugen als Zeichen ihrer Ehre und ihrer Macht einen Siegeskranz oder eine goldene Krone auf ihrem Haupt. Jesus binden sie zum Spott eine Dornenkrone um den Kopf. Dornen, das Zeichen des Fluches seit Adam. Das Zeichen von vergeblicher Mühe, von fruchtloser Anstrengung. Von einem Fluch, der unwiderruflich scheint. Und diese Dornenkrone setzen sie dem auf, der allein die wahre Frucht der Gerechtigkeit hervorgebracht hat. Der dem Fluch der Sünde nicht unterlegen war. Er wird wie ein Verfluchter dargestellt. Er ist zum Fluch geworden. Und sie legen ihm ein Purpurgewand um. Vielleicht einen Soldatenmantel, vielleicht auch das Spottgewand, das der König Herodes ihm mitgab. Wie eine Puppe ziehen sie ihn an, um sich über ihn lächerlich zu machen. Und sie spielen ihr Schauspiel weiter, rufen ihm zu, sei gegrüßt, König der Juden, anstatt Ave Caesar, wie die römischen Legionäre ihren Kaiser begrüßten. Sie verhöhnen Jesus hier mit so einem falschen Bekenntnis. Und sie fühlen sich absolut überlegen, während sie sich zum Schein vor ihm niederknien. Sie fühlen sich absolut überlegen. Sie schlagen ihn mit einem Rohr auf den Kopf und ins Gesicht, um ihre Macht zu demonstrieren. Wenn man diese Verse liest, es gibt kaum ein schrecklicheres Szenario als diese vollkommenen, boshaften, rauen, schändliche Spiel, das die Soldaten mit Jesus Christus hier treiben. In den schwersten Stunden seines Lebens haben sie die größte Freude, ihn aufs Äußerste körperlich und seelisch zu quälen, alles Ehrenhafte, alles Mannhafte, alles Würdige zu nehmen. Was für ein tragischer Tausch. Sünder, Gotteslästerer, Lügner, Betrüger, die in Gottes Augen eigentlich keinen Funken an Respekt und Ehre verdienen, die eigentlich schon lange ihr Lebensrecht verwirkt haben, die schmähen den König der Herrlichkeit. Sie fühlen sich ihm überlegen, sie vertauschen Herrlichkeit mit Schande. Das ist das Bild des sündigen Menschen. Das ist diese schändliche, schmachvolle Vertauschung von Herrlichkeit zur Schande. Paulus schreibt in Römer 1, weil sie aber Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich selbst für weise ausgaben, für solche, die überlegen sind, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt, vertauscht in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen. In unserer Zeit wird Christus ebenso gelästert, entehrt, geschmäht, so wie damals. Man macht sich lustig über ihn, über seine Lehre, über diese veraltete Vorstellung einer stellvertretenden Sühne. Wie überlegen fühlen sich die Menschen heutzutage, wenn sie das Evangelium hören. Wenn ihnen Christus, der König der Herrlichkeit, vor Augen gemalt wird. Wie überlegen fühlen sie sich durch ihr Wissen, durch ihre eigenen Überlegungen, durch ihre Gedanken und lachen und lästern über den Sohn Gottes. Doch es ist ein tragischer Tausch. Paulus sagt, sie halten sich für weise, aber sie sind zu Narren geworden. Es kommt die Zeit, da wird sich jedes Knie vor Jesus beugen. Nicht wie hier die Soldaten zum Schein, sondern voller Schrecken und Furcht. Und jede Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist, der absolute Herrscher. Nicht zum Spott, wie wir hier in unserem Text finden, sondern in betroffener, in überführter, in ängstlicher Überzeugung. Und eben dieser Jesus, über den die Menschen gelacht, gespottet und gehöhnt haben, sie werden ewige Schande erleiden. Ewige Schande. Heulen und Zähneknirschen. Wehklagen und Jammern und beständige Erkenntnis völliger Schande, völliger Unehre, völliger Würdelosigkeit. Das wird die Hölle erfüllen. Die Hölle wird voll davon sein. Es wird keinen geben, der sich auch nur für eine seiner Taten rühmen kann. Es wird voll von Schande sein. Von dieser Erkenntnis, ich habe alles töricht vertauscht. Qual und Schande. Solche, die in die Herrlichkeit in Schande vertauscht haben, werden ihre Schande ewig tragen. Doch auch hier zeigt uns Gott einen glücklichen Tausch. Gott hat sich selbst in Jesus Christus der Schande preisgegeben. Und die Evangelien, sie betonen sehr, sehr eindringlich die Schande Jesu Christi. Die Schande der Geißelung, die Schande des Kreuzes, die Schande des Spottes. Dass er angespien wurde und geschlagen wurde und verhöhnt wurde von allen. Jesus Christus, er musste der Schande preisgegeben werden, um schändliche Sünder wie dich und mich zu rehabilitieren. Es reichte nicht, dass er nur die Schuld bezahlt. Er musste auch aufkommen für unsere Schande, für diese Entehrung, für diese Entwürdigung. Ja, der Gerechte, der Herrliche, er wurde zum Fluch, zur Schande, zur Schmach. Warum? Damit wir, die wir in Jesu Kreuz, unser Kreuz erkennen, damit wir Ehre und Herrlichkeit wiedergewinnen können. Jesus, er trug die Dornenkrone, damit alle, die an ihn glauben, einst die Krone des Lebens tragen können. Und Johannes, er gibt uns ein Bild in der Offenbarung, wo die Ältesten alle ihre Kronen niederlegen vor dem Lamm und wissen, das hast du für uns gewirkt. Dir allein gebührt alle Ehre dafür, dass du uns mit dieser Ehre gekrönt hast, ist nicht unser Verdienst. Jesus, er trug den Mantel der Schmach, des Spotts, damit wir bekleidet werden können mit dem Mantel der Gerechtigkeit, damit wir unsere Blöße und unsere Schande einhüllen können in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und Jesus, er ertrug Speichel und Schläge, öffentliche Demütigung und Peinigung, damit wir einst erkannt werden können und öffentlich offenbar werden können als Kinder Gottes, die in die Freude des Vaters eingehen dürfen. Worauf die ganze Schöpfung wartet. Der Prophet Jesaja, er beschreibt es so in dem bekannten Gottesknechtslied in Jesaja 53. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet. Und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen. Und das hier ist die Konsequenz von der Auspeitschung. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ihr Lieben, in dieser Welt wird immer noch Herrlichkeit zur Schande verkehrt. Und Schändliches wird verherrlicht. Wir sehen es von anfangend bei sexueller Perversion bis hin zur Abtreibung. Als ein Spiegelbild von falschem Ruhm, von falscher Herrlichkeit, von der Aufrichtung der Schande über dem Rechten und Heiligen und Ehrenvollen. Nun, wenn wir den glücklichen Tausch Gottes erkennen, dass er unsere Schande wieder vertauscht mit Herrlichkeit, dann lasst uns beten, dass der Herr unsere Augen und unsere Herzen öffnet, dass wir auch in diesem Leben, wo so vieles verdreht und verkommen ist, dass wir nicht Gutes und Böses, nicht Licht mit Finsternis, nicht Recht mit Unrecht, nicht Heiliges mit Sündiges vertauschen, sondern auf diesen glücklichen Tausch Gottes in Jesus Christus blicken. Und davon unseren Willen und unser Denken und unser ganzes Leben prägen und erneuern lassen. Dass wir wieder empfindsam werden, das Heilige und Herrliche und Ehrenvolle zu schätzen. Und dass wir unsere Sinne einüben, das Schändliche nicht gut zu heißen, sondern als das anzusehen, was es ist. Dass wir uns nicht verblenden lassen von den Werturteilen von verdrehten Menschen, sondern aufschauen und sehen, was in Gottes Augen ehrenvoll ist, was ihm wohlgefällt, was Ehre und Herrlichkeit verdient. Oh, das beten wir zur Ehre unseres großen Gottes. Amen.